Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks. Die Seahawks gewinnen das Spiel gegen die Jaguars. Im dritten Spiel von Geno Smith gelingt der erste Sieg. Und es war ein sehr entspanntes Spiel, ein ungewohnt entspanntes Spiel. Unser Blutdruck ist nicht in ungesunde Höhen geschossen. Und darüber sprechen wir heute mit euch. Und das mache ich, Max Brenning, natürlich nicht alleine, sondern mit dabei heute auch Henry Wohlfahrt.
Hallo.
Und Tobias Weil.
Ja, schönen Gruß in die Runde.
Schön, auch schön, ja. Genau. Also, wir werden natürlich heute über das Spiel gegen die Jaguars sprechen. Wundert euch nicht, wenn die Folge recht kurz ist, weil es gab tatsächlich, wird wahrscheinlich nicht allzu viel zu meckern geben. War doch ein recht deutlicher Sieg, aber natürlich wie immer vor der Review, vor der Preview. Kurz und kompakt unsere Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room unsere Seahawks-News.
Und die beginnen mit einer doch positiven Nachricht. Russell Wilson hat auf seinen Social-Media-Kanälen ein nicht ganz so appetitliches Bild gepostet. Der Pin oder ja, auf Deutsch vielleicht der Stift aus seinem Finger wurde entfernt. Das heißt, man hört, er befindet sich auf dem Weg, dass er tatsächlich nach der Bye-Week spielen könnte. Noch sicher, ganz sicher ist es noch nicht, aber er ist auf jeden Fall im Schedule, das heißt, so wie er momentan sich regeneriert, so war es auch geplant. Also an der Front auf jeden Fall alles super. Und ja, wie gesagt, jetzt kommt die Bye Week und danach gegen die Packers kann man vielleicht schon vorsichtig optimistisch sein, dass Wilson dann auch wieder dabei sein wird. Eine Verletzung gab es von Cornerback EJ Reed. Der hat sich an der Leiste verletzt, hat relativ früh das Spiel dann auch verlassen müssen. MRT war aber negativ und sollte nach der Bye-Week auf jeden Fall wieder verfügbar sein. Und eine letzte News zu Chris Carson, da hat man Verschiedenes gehört. Ursprünglich hieß es ja, man fürchtet, dass er vielleicht sogar die ganze Saison verpassen könnte. Jetzt hörte man die Nachricht, dass Pete Carroll tatsächlich so gehofft, dass er nach der spielfreien Woche, also nach der Bye-Week, wieder zum Einsatz kommt. Also relativ unterschiedliche Nachrichten, die man jetzt hier rausgehört hat. Das bleibt auf jeden Fall noch abzuwarten. Aber da scheint noch relativ viel ungewiss zu sein, Chris Carson. Also hoffentlich ebenfalls genauso wie Wilson nach der Bye-Week wieder dabei. Aber das steht noch mehr in den Sternen, als es der Einsatz von Russell Wilson sowieso schon tut. Also an der Stelle muss man auf jeden Fall abwarten. Und soweit die News. Und ich würde sagen, damit kommen wir dann zur Review der Woche 8, Seahawks gegen die Jaguars.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk turkey. Der Rückblick.
Ja, wie bereits angekündigt, das war doch relativ entspannt. Vielleicht von euch, wie immer, die ersten Eindrücke, allgemeine Eindrücke. Tobi, fang gerne an. Musstest du dich zusammenreißen, wach zu bleiben, oder hast du dich einfach am schönen Spiel des Seahawks erfreut?
Nee, zusammenreißen, zum Wachbleiben musste ich mich tatsächlich nicht. Aber du hast eigentlich in der Einleitung so gut wie alles gesagt. Das Spiel war ja fast langweilig, muss man leider so sagen, aber auf die gute Art und Weise auf jeden Fall. ich muss auch gestehen, dass ich dann zum vierten Viertel hin dann doch wieder die Red Zone bemüht habe, weil das Spiel hat einfach nichts mehr hergegeben. Jaguars auch brutal schlechtes Team in sämtlichen Bereichen. Also ich glaube, vor allem Coaching könnte man hier ansprechen, wenn wir jetzt ein Jaguars-Podcast wären. Also so undiszipliniert und einfach schlecht auch in der Ausführung. Habe ich irgendwie selten gesehen. Deswegen auch ein dankbarer Gegner für die Seahawks und ein sehr unaufgeregter Pflichtsieg auch in der Höhe und war vielleicht auch nach den letzten Wochen einfach mal nötig, dass man so ein Spiel ganz souverän über die Bühne gebracht hat und eines der entspannteren Ereignisse der letzten Jahre eigentlich als Seahawks-Fan.
Ja, du sagst es schon ganz richtig, die letzten Jahre, also auch unter Russell Wilson war es ja wirklich eine absolute Seltenheit, wenn man ein Spiel mal frühzeitig und deutlich gewonnen hat. Da wurden ja viele, viele hohe Führungen dann doch nochmal ein bisschen spannend gemacht. Henry, wie würdest du den Sieg jetzt einschätzen? Also dominante Performance oder einfach unglaublich schwacher Gegner?
Ich würde es eher Richtung wirklich schwacher Gegner einordnen. Also die Jaguars sind halt, das hat sich auch in den ganzen Spielen gezeigt, Bodensatz der Liga Und die Seahawks sind zwar kein gutes, aber auch kein so schlechtes Team wie jetzt eben die Jaguars. Also das hat man eben auch gesehen. Also gerade die Defensive, aber auch jetzt die Offensive, die eigentlich einen gleichen Aufwärtstrend hatte aus Jacksonville, haben wirklich sehr, sehr schlecht gespielt. Von dem her würde ich da nicht viel reininterpretieren. Das war, wie Tobi auch schon gesagt hat, für mich ein standesgemäßer, auch Pflichtsieg. Wenn wir das verloren hätten, das wäre schon wirklich bedenklich gewesen. Ich war tatsächlich etwas überrascht, dass die Defense der Seahawks so gut gespielt hat. Und das ist wirklich jetzt ein Trend, den man in den letzten Wochen beobachten kann, der schon Mut macht. Und es wird sich eben jetzt halt dann in den nächsten zwei Spielen halt hoffentlich dann mit Russell Wilson gegen die Packers und die Cardinals zeigen, wie gut die Seahawks da mit Russell Wilson eventuell abschneiden können. Mein Fazit ist auch aus dem Spiel, es tut einfach mal wieder gut, gewonnen zu haben. Also dieses Gefühl, das kannte man jetzt schon fast einen Monat lange nicht mehr. Es ist einfach generell cooler, in der NFL ein Spiel zu gewinnen, als zu verlieren.
Ja, mit dieser Phrase, danke an dich, Henry. Gewinnen ist ganz angenehm, tatsächlich, ja.
Richtige Stammtisch-Rede also schon wieder,
ne? Ja, ja, genau. Also wenn wir hier zusammensitzen würden, hätte ich dir jetzt 5 € ins Phrasenschwein aufgezwungen. Aber ich muss ja sagen, ihr beiden wart ja noch relativ positiv, habt ja beide auf Sieg getippt, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ich glaube 13-9 oder sowas war es. Ich habe so eine Shitshow prognostiziert, die zum Glück nicht eingetreten ist.
Ja, ich muss ja tatsächlich jetzt ein bisschen zu Kreuze kriechen, weil ich ja sogar auf einen Jaguars-Sieg getippt habe, sowohl hier als auch in der schriftlichen Preview und da auch meine, ich sag mal, der Tenor sehr negativ war. Ich war überrascht, wie deutlich es am Ende wurde. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich völlig überrascht von dem Sieg war. Ich habe es ja dann auch, ich habe zwar auf Sieg Jaguars getippt, aber ich hätte es halt doch relativ eng im Kopf gesehen. Von daher, dass wir jetzt gewonnen haben, ist jetzt nichts, was mich aus allen Wolken fallen lässt. Aber wie gesagt, ich war sehr negativ. Ich habe mir von Trevor Lawrence auch deutlich mehr erwartet, muss ich sagen. Oder auch allgemein von den Jaguars, die ja gegen die Dolphins eine echt relativ gute Partie gemacht haben, die ja gerade den ersten Sieg eingefahren haben, frisch aus einer Bye-Week kommen. Und dafür war dann das, was die Jaguars abgeliefert haben, gegen den Backup-Quarterback wirklich unter aller Sau, muss man sagen. Also das war wirklich, wirklich schwach. Ich möchte auf keinen Fall irgendwie die Leistung der Seahawks unter den Tisch fallen lassen. Das war schon auch viel mehr, als ich mir erwartet hatte. Aber ja, Henne, du hast es gesagt, Jaguars ist auch einfach ein ganz, ganz schwacher Gegner. Und jetzt muss man eben schauen, wie sich das einordnen lässt. Und jetzt kommt nach der Bye-Week kommt natürlich mit den Packers ein Gegner, der mindestens mal 2-3 Stufen über den Jaguars steht. Und das ist dann auf jeden Fall eine bessere Möglichkeit der Evaluation. Aber ich würde sagen, wir gucken uns mal so die einzelnen Positionsgruppen an, wie wir es sonst auch tun, und beginnen natürlich mit dem Quarterback Geno Smith. Tobi, wie hat er dir gefallen? War doch recht souverän, oder?
Das war mehr als souverän. Er hat jetzt auch den Rekord für die meisten Completions zu Beginn eines Spiels in Folge, hat damit Aaron Rodgers gelöst. Also,
ach krass.
Also ich glaube nur für diese Saison, ich weiß nicht, ob es jetzt die gesamte, okay. Aber in guter Gesellschaft, also wenn Wilson ausfällt, dann ist man mit Geno mindestens gleichwertig besetzt, würde ich jetzt mal behaupten. Spaß beiseite. Der hat jetzt seine Backup-Rolle endlich mal sehr, sehr gut ausgeführt gegen, ja, wie gesagt, ein schwaches Jaguars-Team, aber die Leistungssteigerung war trotzdem zu sehen. Er hat endlich mal einen Rhythmus bekommen. Gefühlt hat er auch viel mehr gepasst, vor allem zu Beginn des Spiels als in den Wochen zuvor, und hat sich sichtlich wohlgefühlt, glaube ich. Da helfen natürlich auch Mitspieler wie Lockett und Metcalf, die dann die Bälle so abnehmen, wie sie abnehmen. Aber das war für ein Backup-Quarterback-Play ziemlich gut. Und hat sich ja dann auch diesen Sonntag in eine Riege von ziemlich guten Backup-Quarterbacks, die alle gewonnen haben, eingereiht. Und also kann man, glaube ich, sehr zufrieden mit sein. Tut ihm auch einfach gut, glaube ich, nachdem er letzten Wochen immer so ein bisschen das Spiel eigentlich in den Händen hatte und dann auch es in Händen gegeben hat, hatte immer die Chance auf den Sieg, dass er jetzt da den ersten Sieg als Starter seit 2014 feiern durfte. Freut mich für ihn persönlich dann auch ziemlich.
Ja, das gönnt man Geno auf jeden Fall. Henry, was sagst du zu dieser gewissen Baseline, die man sich ja immer erhofft hatte vom Spiel der Seahawks, die ja durch Shane Waldron jetzt ein bisschen reinkommen sollte? Also das war ja doch dieses Mal das Passspiel der Seahawks ja doch hatte einen höheren Floor als so die letzten Wochen oder auch Monate unter Wilson, würde ich zumindest sagen, oder übertreibe ich da ein bisschen?
Es ist schwierig. Einerseits haben die Receiver der Seahawks halt wirklich ein starkes Spiel gemacht, da waren teilweise echt gute Catches dabei. Andererseits, Baseline, das ist immer so eine Sache, weil Geno Smith individuell gesehen auch einfach viel besser gespielt hat als in den letzten zwei Spielen. Also der hat teilweise wirklich Würfe auf den Zentimeter genau in die Hände reingelegt. Ich erinnere mich da in der ersten Halbzeit auf diesen Wurf in Richtung 1-Yard-Linie auf Lockett, der erst zum Touchdown geruht wurde, glaube ich. Also insgesamt sah das schon viel, viel besser aus. Auch mehr in die Tiefe gegangen. Ich glaube, 8 Yards war diesmal der A-Dot, also diese R-Yards von Geno Smith. Und irgendwie habe ich mich auch gefragt, warum das nicht in den letzten zwei Wochen schon geklappt hat. Lag es jetzt an der schwachen Jaguars-Defense oder war es ein Mix daraus? Das hat mich so ein bisschen mit einem eher weniger guten Gefühl dann, wenn man jetzt das ganze Spiel sieht, zurückgelassen, weil ich mich dachte, was wäre dann vor zwei Wochen möglich gewesen, wenn Smith da ähnlich gut performt hätte, aber insgesamt war es halt, würde ich es halt erstmal so festhalten, dass er sehr individuell einfach viel, viel besser gespielt hat.
Ja, das stimmt. Also da kann man, glaube ich, wenig gegen sagen. Wenn man jetzt zum Supporting Cast kommt, also zu den Wide Receiver, mit denen können wir mal anfangen. Tyler Lockett, irgendwie gefühlt seit 4 Spielen völlig unsichtbar. Und jetzt habe ich ihn in meiner Fantasy-Liga natürlich auf die Bank gesetzt und zack, 30 Punkte rausgeballert. Also Tyler Lockett war wieder da, ich glaube, 14 Targets.
13 waren es.
13, okay.
Ja, und deswegen lernen wir jetzt auch daraus, hört nicht auf diese blöden Fantasy-Empfehlungen hier in dem Podcast.
Bitte? Meist sind die ja ganz okay. auch Metcalf dann, ne? 2 Touchdowns. Da hat man dann auch gesehen, warum die Seahawks Shaquille Griffin nicht bezahlt haben. Also
ja, definitiv. Male, das ist auch ein Takeaway aus dem Spiel.
Ja, beide Male Metcalf mit dem Touchdown-Catch in direkter Coverage von Shaquille Griffin. Also sehr stark gemacht, auch von ihm. Ja, was nehmen wir irgendwie? Es ist schwierig, daraus jetzt was mitzunehmen, weil eben auch die Defensive der Jaguars so schwach war. Tobi, meinst du, das war jetzt so ein Turnaround-Spiel der Offense, oder würdest du es dann, ich stelle die Frage recht häufig zu mir, würdest du es dann auch wieder auf den schwachen Gegner schieben?
Ja, also ich würde da jetzt gar nichts raus mitnehmen, weil man hat gesehen, dass wenn man die beiden Wide Receiver füttert, die zum besten Duo der NFL gehören, dass sie dann einiges an Schaden anrichten können. Das haben sie eigentlich nur nochmal grandios gezeigt jetzt im Spiel gegen die Jaguars. Auch da wird dann der Meilenstein beispielsweise, weiß nicht, Green Bay oder Cardinals sein, wo man dann einfach diese Spieler füttern muss. Gib deinen besten Spielern den Ball in die Hand und sie versuchen, was daraus zu machen. Und das klappt bei den beiden ziemlich gut. Und deswegen sollte man auch Wilson nach der Rückkehr den Ball nicht aus der Hand nehmen und wieder anfangen mit irgendwelchen Laufspielexperimenten. Man hatte einfach gesehen, was ein krasses Mismatch bedeutet. Und diese beiden Spieler sind halt in vielen Secondaries auch Mismatches. Und das sollte man dann auch gezielt so nutzen und angreifen.
Ja. Und auch erfrischend fand ich, dass man auch mal beim vierten Versuch da an der 1-Yard-Linie mal dafür gegangen ist und auch mal
direkt
ein bisschen
Anfang,
Aggressivität gezeigt hat. Ich meine, wir kritisieren Kevin ja immer dafür, wenn er mal nicht dafür geht, aber das würde ich jetzt gerne auch nochmal betonen.
Ja,
und auch mal dafür loben, dass er da die Aggressivität auch mal gezeigt hat. Die hat man auch in den letzten Spielen ein bisschen vermissen lassen im Playcalling insgesamt, und hier hat sich's eher noch gezeigt.
Ja, wenn ich die Pressekonferenz-Schnipsel richtig gedeutet habe bei Twitter, war auch Gino der meinte, lass uns dafür gehen.
Und, ja, hab ich auch so verstanden. Ja. Also, okay. Also Lob an Carroll bitte wieder zurücknehmen.
Lob an Gino Smith dann.
Ja, nein, natürlich kann man Carroll übrigens auch hier, geht jetzt unter die Analytica. Ich weiß nicht, Henry, hast du das auch mitbekommen, dass er hier den A-Dot tatsächlich erwähnt hat?
Nein, der DVOA, wollte auch die DVOA-Werte noch anschauen.
Ja.
Davor konnte er leider keine Analyse
Finde ich gut, dass er zumindest up-to-date bleibt. Wie so ein alter Opa, der weiß, was TikTok ist. Also finde ich ganz beeindruckend auf jeden Fall. Kommen wir zu den Running Backs. Henry, wie hat dir denn Rashad Penny gefallen?
Ich habe gehört, dass die welches Team hat gerade den Running Back von die Titans, die brauchen noch einen Running Back, und jetzt ist ja gerade
Trade. Die haben doch jetzt Adrian Peterson, haben sie jetzt.
Ja. Echt?
Mhm.
Nein.
Doch.
Oh Mist, ich dachte, das wäre so eine Trade-Destination für Rashad Penny, aber selbst das nicht. Also ich würde Penny an diesem Punkt wirklich entlassen. Das ist mein voller Ernst.
Nee, das ist, das bringt, glaube ich, gar nichts. Ich glaube, das ist zu viel Dead Cap.
Ach Gott, oh Gott.
Ja, war ja mal ein First Round.
Das ist schon traurig. Das
ich erinnere gerne nochmal dran.
Das wusste ich jetzt nicht mit dem Dead Cap. Jedenfalls, ich sehe es einfach nicht. Also jedes Mal, wenn er auf dem Feld steht, ist er einfach total,
schwerfällig, wenig elusive, ja, genau. Ja. Nee, das war auch im ersten Drive, als du hast richtig gesagt, als Lockett, als der Touchdown zurückgenommen wurde, weil er eben mit dem Ellenbogen, glaube ich, oder mit dem Knie schon unten war. Und dann, ja, kamen die Seahawks in die Eins und da wurde erstmal zweimal mit Penny gelaufen und das sah so ungelenk aus. Also der hat ja nicht mal versucht, da irgendwie die Lücke zu finden. Der ist wirklich einfach geradeaus in die O-Line reingelaufen.
Und vor allem habe ich mir in einer Liga extra Alex Collins vor ein paar Wochen geholt. Und
ja, Collins mir,
warum,
kam dann beim...
Warum
ja.
hat Rashad Penny dann verdient, hier die Goal-Line-Carries zu bekommen? Ja,
ich war auch sehr verärgert, dass Collins dann erst beim dritten Versuch dran durfte, dass er dann aber auch nicht geschafft hat. Und dann kam Heilsbringer Geno Smith und hüpfte mal eben kurz hoch und es hat auch geklappt. Nee, also Penny wirklich, ich glaube 7 Rushes für 7 Yards. so viel dazu.
Nee, ich meine, du hast ja, wie gesagt, du hast DJ Dallas, du hast Travis Homer, du hast Alex Collins. Wenn Carson noch zurückkommt, wie gesagt, du kannst ihn entlassen. Das ist für mich, weil ich glaube nicht, dass jemand für ihn tradet. Ich meine, die tradet dann erst heute Abend, glaube ich, oder?
Ja, was das angeht, mich würde es auch nicht wundern, wenn einer von uns dann heute Abend oder morgen früh vor der Veröffentlichung nochmal so ein extra Stipsel aufnehmen muss, weil die Seahawks dann doch noch irgendwie in einen Trade verwickelt waren.
Ja.
Kurz vor Schluss. Aber gut, das kennen wir ja mittlerweile, dass wir zu ungünstigen Zeitpunkten aufnehmen.
Wann ist denn die Trade-Deadline? Jetzt heute Abend um 9 oder so? Oder?
Ja, genau. Ja, 21 Uhr. Von daher ja, mal schauen, ob die Seahawks da noch aktiv werden, in welche Richtung auch immer. Aber ja, Penny würde ich auch sofort, also wenn uns da irgendwer noch einen 6-Runden-Pick verbietet, dann ab dafür. Wäre ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Von mir so ein 7-Runden-Pick. Hauptsache weg damit. Aber gut, ja, Travis Homer mit dem Onside-Kick-Return-Touchdown. Ich fürchte, damit hat er sich jetzt auch wieder weitere Spielzeit erkauft oder möglicherweise einen Kaderplatz für nächste Saison.
Special ja. Teams Weapon.
Ja, genau. Ansonsten, ja, Alex Collins relativ blass, war ja aber auch dann am Ende sehr viel Garbage Time, ne? Also da haben die Seahawks dann ja wirklich die konservative Seite raushängen lassen und sind da wirklich sehr, sehr viel gelaufen. Am Ende hin in volle Boxen und Collins konnte jetzt auch nicht mehr so viel machen. Aber ja, hätte ich mir tatsächlich mehr erhofft aus Fantasy-Perspektive, dass die Seahawks mehr laufen, aber aus Real-Life-Perspektive war es dann natürlich geil, dass dann so viel gepasst wurde. Von daher will ich mich da mal nicht zu sehr beschweren. Ja, Tobi, wie hast du die Offensive Line gesehen? Also Geno Smith hatte ja dann doch mehr Zeit als in den letzten Spielen, oder?
Ja, also vor allem die beiden Veteranen sind da hervorgestochen, also Gabe Jackson, Duane Brown. Und letzteren habe ich mir in der letzten Folge auch schon einige Sorgen gemacht, das sah jetzt gegen die Jaguars, aber da muss man es auch wie immer in Relation setzen, alles wieder viel besser aus. Was ich so bei Twitter so ein bisschen mitbekommen habe, Corbin Smith beispielsweise hat da, glaube ich, drüber getwittert, dass die Kommunikation mit Ethan Posick als Center wieder besser war in der O-Line. Kann ich jetzt so nicht verifizieren, wollte ich nur mal reingeworfen haben. Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht einen Take zu habt. Sein Pass-Blocking-Grade bei PFF ist aber mit 43,3 wirklich ziemlich schlecht. Also wenn er jetzt zumindest mal die Kommunikation der O-Line vielleicht wieder ein bisschen besser hinkriegt als Kyle Fuller, ist es ja schon mal irgendwie ein Mehrwert, aber da muss auch im Blocking noch mehr kommen, weil die Jaguars Defense und Defensive Line ist jetzt, glaube ich, auch nicht der absolute Gradmesser in der Liga und Center bleibt halt wie immer noch oder wie bisher eigentlich ein Problem. Ich bin mal gespannt, wie er sich denn jetzt in den nächsten Wochen vielleicht steigern kann. Ich meine, er kam jetzt auch nach einer langen Pause zurück und mal sehen. Vielleicht ist da noch ein bisschen Entwicklungspotenzial da, Steigerungspotenzial für die nächsten Wochen.
Ja. Henry, wie hast du die Offensive Line gesehen? Hast du auch ähnliche Verbesserungen ausgemacht oder
Ja, war vollkommen in Ordnung. Ich meine, beim Pass Rush der Jaguars ist eigentlich der einzige ernstzunehmende Quarterback-Jäger Josh Allen, glaube ich. Von dem her war es jetzt auch nicht so, dass wir auf irgendwelche Elite-Pass-Rusher getroffen sind. Von dem her war das in Ordnung. Und vor allem, wie gesagt, es wurde ja schon angesprochen, die Kommunikation sah wahrscheinlich schon besser aus. Also es gab auch nicht irgendwie viele Missed Assignments oder so, wo dann keine Ahnung, Free Rusher durchgekommen ist, weil das eben ja nicht gut kommuniziert wurde. Also das war grundsolide.
Ja, würde ich auch sagen. Also Offensive Line,
ja. Ja, nochmal, Entschuldigung. Ich würde dann auch dafür plädieren, dass man Posick vielleicht jetzt zukünftig in den nächsten Spielen weiter die Chance zu starten gibt.
Ja, das auf jeden Fall. Ist ja auch eigentlich der eigentliche Starter, von daher darf das auch gerne so bleiben. Andere Seite des Balles, die Defensive Backs haben eigentlich kaum was zugelassen. Wir haben ja auch nur 7 Punkte am Ende reingekriegt. Das ist auch relativ spät. Also ich glaube, es gab schon die ersten Twitter-Posts darüber, wann denn die Seahawks das letzte Mal wirklich zu 0 gewonnen haben. Und dann haben die Jaguars aber doch nochmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Tobi, wie würdest du die Defense allgemein vielleicht einschätzen oder insbesondere die Secondary?
Ja, ich kann mich nur wiederholen. Wenn man Skillspieler wie Laviska Shenault, Agnew und Marvin Jones, den ich ja, also Marvin Jones ist da vielleicht noch der Beste aus der Gruppe, aber wenn man so wenig Waffen ausschalten muss, ist das natürlich auch schmeichelhaft für die Defense oder eben die Defensive Backs. Ja, also die Defense stabilisiert sich in gewisser Weise und auch da müssen wir gucken, was dagegen wegen Offensiven in den nächsten Wochen kommt, weil ich kaufe das noch nicht so richtig. Also es ist schon ein Aufwärtstrend und sieht alles besser aus und auch diese groben Schnitzer, die zu Saisonbeginn auch da waren, das gibt's jetzt so nicht mehr, aber für mich ist das alles noch nicht richtig geprüft. Da warte ich lieber noch mal 2-3 Wochen ab, bis ich da vielleicht sage, okay, die Defense ist jetzt wirklich zumindest mal irgendwie im Liga-Durchschnitt angekommen. Aber die ganze Secondary hat gestern einfach gut gespielt. Ich glaube, da gibt's nicht viel zu meckern. Conway Dix ist langsam wieder in ganz alter Form. Jetzt fängt er ja ziemlich regelmäßig schon irgendwelche Interceptions. Also das macht dann schon Spaß, ihn dazu zu sehen, weil er da irgendwie auch gut ins Defensive Schema passt und ich glaube, dass man diese Vertragsverlängerung auch forcieren sollte in den nächsten Wochen, Monaten, wie auch immer.
Ich fürchte halt nur, dass er mit jeder Interception, die er mehr fängt, seinen Wert weiter gesteigert sieht und das werden vermutlich auch viele andere Franchises zu sehen und wir haben ja schon einen völlig überbezahlten Safety, von daher könnte es schwierig werden, den anderen auch noch so fürstlich zu bezahlen, aber mir gefällt es auch total gut. Hat jetzt, glaube ich, auch irgendwie einen Rekord gebrochen in den letzten 5 Saisons, immer mindestens 3 Interceptions, glaube ich, also ist damit sogar alleine, also ist glaube ich der Einzige, der das so geschafft hat in der NFL-Historie. Also sehr konstant, was die Turnover angeht und auch ansonsten, du hast es gesagt, also die Receiver der Jaguars waren jetzt auch nicht die allergrößte Herausforderung, Laviska Shenault sowieso irgendwie sehr enttäuschend bis jetzt, aber naja, mal
gucken. Und vor allem haben sie Trevor Lawrence ja immer wieder im Stich gelassen, ne? Also was die da teilweise gedroppt haben, das war auch nicht mehr schön. Und zu Quandre Dix, hat glaube ich die 5 meisten Interceptions seit 2017 jetzt gehabt, ne? Mit 25.
Das kann gut sein, ja. Aber diese Besonderheit war halt wirklich, dass er jede Saison mindestens 3 hat.
Also genau, 3 oder so.
Ja,
ja. Habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Ansonsten nochmal mein Take, das ich ja öfter schon betont habe. Wenn die Secondary bzw. die Cornerbacks gut spielen, dann spielt die Defense gut. Also das ist wirklich es war auch schon zu besten Zeiten der Seahawks Defense natürlich so, dass das der Fall war, aber
naja, zu besten Zeiten spielte die Defense auf allen Ebenen gut.
Ja, das ist auch richtig, natürlich, klar. Und Quandre Dix gefällt mir wirklich auch dieses Jahr wieder gut. Und aus meiner Sicht ist es halt unser verlässlichster und bester Defensive Back. Aber wie gesagt, ob die Seahawks Defense, da bin ich auch noch skeptisch, wie Tobi schon meint, ob die Seahawks Defense wirklich so gut ist, wie sie statistisch jetzt, wenn man die letzten 3-4 Spiele anschaut, aussieht. Da bin ich auch noch skeptisch, das finden wir dann nach dabei raus. In den ersten 2 Wochen wahrscheinlich
schon. Was war das, die letzten 5 Spiele, die geringste Third-Down-Percentage zugelassen?
Ja, das sind alles solche einzelnen Stats, die man dann rauskramt.
Hat auch schon irgendwie so Hang the Banner und dann richtig
man muss halt auch schauen, welche Offensiven da auf einen getroffen
sind. Ja, klar. Nee, bei solchen Statistiken muss man immer vorsichtig sein, das stimmt. Linebacker, Tobi, gibt's da irgendwas zu sagen.
Bobby Wagner wie immer und Jordan Brooks. Kann ich mir jetzt kein großes Urteil zu bilden. Ich werde wahrscheinlich im Anschluss der Aufnahme in den nächsten Tagen vielleicht mal ein bisschen wieder ein bisschen Coaches-Tape gucken können. Zeit wäre drum. Da. Vielleicht kann ich da mal was mitbringen, weil zu Jordan Brooks so gibt es so ein paar Plays, wo ich ihn immer ganz, ganz gut finde. Dann gibt es aber auch wieder so die üblichen Schwächen. Also das müsste man wirklich mal ein bisschen auseinandernehmen. Und dann kann man sich mal gucken, wie der sich so macht.
Ja, vielleicht noch dazu, Defensive Backs ist jetzt hier nicht mit bei, aber Ryan Neal hat auch wieder einiges an Snaps bekommen, hat auch relativ viel Dime gespielt, zumindest zu Beginn hat man Neal häufig auf dem Feld gesehen und Carroll hat ihn auch gelobt, also seine Fauxpas, die er im Spiel gegen die Saints hatte, scheinen ihm nicht allzu negativ ausgelegt worden zu sein, als er Kamara da sehr allein gelassen hat, von daher auch schön, dass er da wieder sich rehabilitiert hat und weiter Spielzeit bekommt und Snaps bekommt, weil der Junge ist, glaube ich, echt jemand, auf den man nochmal ein Auge haben sollte, vor allen Dingen, wenn man nicht alle halten kann später in der Secondary.
Ach, einfach ein guter Spieler, also von da, wo er herkommt quasi, undrafted und eigentlich schon keine Lust mehr auf Football zu dem, was er jetzt aktuell leistet, also der verdient sich meiner Meinung nach jeden Snap, den er da irgendwie spielen darf.
Ja, solchen Leuten gönnt man es auf jeden Fall immer. Von daher, Daumen gedrückt, dass die Karriere so weiter verläuft oder er irgendwann auch mal Starter wird. Wenn nicht bei den Seahawks, dann auch gerne irgendwo anders. Aber ja, immer schön solche Stories. Ja, Defensive Line. Carlos Dunlap hat sich so ein bisschen zurückgemeldet. Insgesamt, bisschen mehr Druck gegen die Offensive Line der Jaguars, die wir vor dem Spiel als durchschnittlich ausgemacht haben, im Endeffekt vielleicht doch etwas unterdurchschnittlich. Henry, wie hast du den Pass Rush erlebt?
Ja, auch wieder durchschnittlich. Keinen großen Take zu, wirklich. Also, ich habe auch nochmal auf die PFF-Grades von Daryl Taylor geguckt, jetzt irgendwann heute oder gestern war es, glaube ich. Und da war ich tatsächlich überrascht, dass er da gar nicht mal so gut weggekommen ist, obwohl er eigentlich wieder so der Aktivposten war, zumindest in meiner subjektiven Live-Anschau-Wahrnehmung. Aber
der ist auch anfangs war auch kurz verletzt. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie viele Snaps er dann verpasst hat, aber
kann da ein bisschen mit dienen. Also David Taylor hat 35 Snaps gespielt, davon 28 Pass-Rush-Snaps und dabei auch 4 Pressures gehabt, also 2 Quarterback-Hits und 2 Hurries. Mhm. Und wird hier bei PFF beispielsweise mit 56,2 Gesamt gewertet. Das ist auch ein bisschen runtergezogen durch seinen schlechten Tackling-Wert. Aber sein Pass-Rush-Wert ist auch nur bei 60 und das verstehe ich dann die Diskrepanz nicht, weil Carlos Dunlap beispielsweise 39 Snaps, 34 Pass-Rush-Snaps, also 6 Pass-Rush-Snaps mehr als Daryl Taylor und hat da 6 Total Pressures und hat dann aber eine Pass-Rush-Rate von fast 70 und also rein statistisch passt da die Diskrepanz da irgendwie für mich nicht so richtig zusammen. Ne?
Also 60 und 68 oder so ist jetzt auch nicht so mega weit auseinander, aber.
Ja, aber da kommt David Taylor, glaube ich, ein bisschen schlechter weg. Deswegen, diese Noten sind immer als Anhaltspunkt ganz gut, aber sollte man sich auch nicht zu 100% immer drauf.
Ich wollte gerade sagen, wir sollen ja sowieso nicht mehr so viel PFF hier vorlesen. Ja. Wurden wir
werden schon kritisiert.
Ja, hier, wir wurden gerügt. Auch was hat der andere noch gesagt hier? Populismus.
Stammtischparolen.
Stammtischparolen im Podcast. Also, das ist.
Also wir geben uns die größte Mühe. Also das möchten wir uns hier aber verbieten.
Ja, das ist absolut indiskutabel. Fazit. Wir haben es ja eigentlich jetzt schon mehrmals gesagt, also richtig was mitnehmen kann man eigentlich. Das heißt, also man kann aus dem Spiel mitnehmen, dass sich die Mannschaft, glaube ich, langsam einspielt, dass sie einen Rhythmus findet, sowohl defensiv als auch offensiv. Gut, der Rhythmus ist natürlich wieder weg, wenn Smith nicht spielt. Dann muss sie wieder einen neuen Rhythmus finden mit Russell Wilson, aber zumindest geht der Trend eher nach oben. Man hat sich die Chancen auf die Playoffs gewahrt mit diesem Sieg, steht jetzt 3-5. Der Rest der NFC, zumindest die direkte Konkurrenz, spielt jetzt auch nicht gerade wie das Beste, sagt man, das Beste seit geschnitten Brot, das Neueste seit geschnitten Brot? Irgendwie sowas.
Verstehe ich.
Ja, sehr schön. Ja, ich bin nicht so gefestigt in Sprichworten. Das ist nicht ganz einfach. Nee, aber es ist die Konkurrenz ist nicht ganz so schwierig wie beispielsweise in der AFC. Da gibt's deutlich mehr Anwärter auf die Playoffs. In der NFC hast du dann eben wirklich in direkter Konkurrenz die Vikings, die jetzt verloren haben gegen die Cowboys mit Cooper Rush. Dann die Panthers, die seit mehreren Spieltagen überhaupt nichts mehr auf die Kette kriegen. ja, gut, Saints, ich weiß auch nicht, was die auf einmal so auf einmal in die gefahren ist, haben gegen die Buccaneers gewonnen, aber da ist Winston jetzt raus. Ich glaube, mit Taysom Hill sieht das dann auch wieder anders aus. Von daher, ja, man kann sagen,
nee, die Konkurrenz, Trevor Siemian, oder?
Ach, Trevor Siemian, der hatte, glaube ich, nur gespielt, weil Taysom Hill eine Gehirnerschütterung hatte.
Jedenfalls, da hast du schon recht, aber in der Spitze ist die NFC dieses Jahr eigentlich sogar besser als die AFC, was ich nicht vermutet hätte.
Ja, die Rams sind eigentlich so stark, wie ich es mir auch erwartet hatte. Von Miller haben sie jetzt noch zu sich geholt, also glaube ich zweite und dritte Runden.
Ja, dann die Packers, dann die Cowboys, die sehen wirklich sehr gut aus. Also.
Ja, Cowboys, ja, ein Stück weit schon. Cardinals ist jetzt die Frage, wie fit Kyler Murray ist, ob der jetzt ausfällt und wenn ja, wie lange. Also, ja, mal schauen. Also, ich sehe die Rams und Packers, glaube ich, zurzeit ganz oben und Buccaneers sind natürlich auch noch da. Also, ja, die Spitze ist stark, aber ich meine, es kommen 7 Teams in die Playoffs und hinter dieser Spitzengruppe ist halt echt, qualitativ ein großer Abfall. Von daher, denke ich mal, kann man da noch was machen. Habt ihr noch weiteres zum Fazit?
Nein, zu diesem Spiel nun will ich nicht mehr.
Nee. Bietet nicht so viel. Gut, dann kommen wir ins Two-Minute Warning mit einem kleinen Ausblick auf die nächsten Wochen.
Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist.
Ja, wie jetzt schon unzählige Male erwähnt, gehen die Seahawks jetzt in die Bye-Week. Das heißt, nächste Woche kein Spiel der Seahawks. Ihr könnt ganz entspannt die Red Zone anmachen und euch berieseln lassen, euch nur auf eure Fantasy-Teams konzentrieren. Und in 2 Wochen geht's dann gegen die Packers. Bei uns, wie geht's bei uns weiter, Tobi? Magst du da mal einen kleines Foreshadowing geben?
Ja, auf jeden Fall. Also in der spielfreien Woche gibt's dann wieder eine, also zumindest bei uns sehr beliebte Mailback-Folge. In den nächsten Tagen werden wir da auf den sozialen Medien zu aufrufen. Da könnt ihr eure Fragen stellen rund um die NFL, Seahawks, Football oder was auch immer. Ich hoffe nicht, dass wir Boulevardesk werden, aber ihr könnt uns wirklich erstmal alles fragen und dann kommt noch der harte Hammer von mir und dann schauen wir mal, was da so durchkommt. Harte Tür, aber freuen uns auf eure Fragen auf jeden Fall und macht mir oft am meisten Spaß, diese Folgen, also gerne fleißig uns mit Fragen durchlöchern, freuen wir uns drauf.
So nämlich. Gut, Henry, hast du noch irgendwas zu sagen? Möchtest du noch was loswerden? Du hast zu wenig geredet heute, glaube ich.
Habe ich heute wenig geredet?
Ja, ich glaube schon. Ich müsste mal die Zeit stoppen.
Hat noch nie einer gesagt.
Ich habe auf jeden Fall zu viel geredet, glaube ich.
Nein, alles gut. Ich komme auch mal mit weniger Redeanteilen aus und lass uns mal wieder mit mehr Shares.
So.
Genauso wie Taysom Hill bald bei mir in Fantasy-Teams.
Mein Gott.
Also wenn ihr mit Henry in einer Liga seid, schön ordentlich Fab auf Taysom Hill raufklatschen, sondern kriegt er den nicht.
Also ich aktualisiere gerade noch ein paar Mal Twitter, nicht, dass uns noch eine Meldung reinrutscht, aber ich glaube, wir können das Ganze hier quasi beenden. Da kommt nichts.
Da muss ich auch nochmal eben hier.
Wir werden keinen Ladenhüter mehr los aktuell.
Nee, ich finde hier auch nichts mehr wirklich. Die Chiefs haben noch getradet für Melvin Ingram.
Die 49ers haben getradet für Michael Owenihu von den Texans für einen Late-Round-Pick.
Okay. Wo spielt der?
Texans.
Nein, ich meine, welche Position?
Achso, Defensive End.
Okay.
Big End, LJ Collier Type.
Wo spielt der NFL?
Ja, genau. In den USA. Ja, stimmt. Future Late Rounder. Ja, gut. So, wollen wir jetzt hier nicht unsere armen Zuhörer noch mit belanglosem Kaffeeklatsch hier belästigen. Also, ihr wisst, wie es die nächsten Wochen weitergeht und schaut auf jeden Fall, checkt Social Media aus, Instagram, Facebook, Twitter, da werdet ihr auf jeden Fall dann bald einen Post bekommen für die Mailback-Folge und bis dahin würde ich sagen, wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks!
Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.